König. Vielen herzlichen Dank auch euch, Band. Ist immer wieder toll. Wir dienen einem lebendigen Gott. Das haben wir eigentlich ja auch gesungen. Wir erwarten von ihm, dass er uns segnet. Wir erwarten, dass er wirkt. Und ich glaube, Gott ist ein Gott, der sich gerne zeigt und der gerne zeigt, wenn er wirkt. Also, dass er nicht nur wirkt, sondern er hat auch Freude daran, dass die Menschen, ob das du alleine bist oder auch viele andere mit dir, die an denen er wirkt, sehen, dass er es ist, der eingreift und handelt. Und es gibt vor allem einen Weg, den wir sehr gut kennen. Auf diesem Weg wirkt Gott immer wieder, und das ist bei Gebet. Und ich staune immer wieder, wie Gott Gebete erhört von Menschen, die manchmal gar nicht mit ihm unterwegs sind. Ich selber habe das auch erlebt. Oder von Menschen, die einfach in ihrer großen Not, in der sie gerade in einer speziellen Situation stecken, zu Gott schreien und er erhört ihr Gebet und rettet sie. Und manchmal ist es nur ein Wort bei einem Autofahren oder so. Wenn man sieht, ein Auto kommt auf einen zu, man mag nicht mehr bremsen, die Straße ist glatt und einfach noch schreit, Gott hilf! Und es reicht. Es reicht, es geht trotzdem noch vorbei. Gott greift ein und er liebt es, das zu zeigen. Und das erleben wir ja auch in der Gebetsstunde immer wieder, wie Gott unsere Gebete einfach erhört und, ja, und sich so zeigt, dass er mächtig ist, dass er gütig ist und dass er gerne immer wieder auch auf unsere Gebete antwortet. Es gibt mehrere Wege, auf denen Gott sich zeigt. Und einen weiteren davon möchte ich heute Morgen eigentlich fokussieren. Und das ist die Frage, wie gehen wir um mit Verheißungen? Ich glaube, dass Verheißungen ein Weg sind, die Gottes Wirken ebenfalls in diese materielle Welt hineinbringen möchte und dass Gott das ganz bewusst so gestaltet hat. Und am Beispiel vom Kaleb möchten wir eben den Weg der Verheißung betrachten und lernen auch, damit umzugehen. Und ich möchte euch fragen, darf ich euch mitnehmen auf diesen Weg? Es ist ein Text, den ich jetzt lesen werde, der mitten im Auszug des Volkes Israel aus der Sklaverei aus Ägypten passiert. Sie sind bereits ein Jahr und zwei Monate unterwegs, als sie aufbrechen vom Berg Sinai. Sie haben das Heiligtum gebaut, sie haben die 10 Gebote erhalten, sie sind schon längst durch das Meer hindurchgezogen und jetzt führt sie Gott weiter und er führt sie Richtung verheißenes Land. Und da stehen sie nun, in Kadesh Barnea lagern sie und sie haben den Auftrag von Gott jetzt, geht in das Land, erobert dieses Land für euch. Es ist das Land, das ich euch gegeben habe, in dem Milch und Honig fließt. Und Mose sendet 12 Kundschafter aus, die gehen in das Land, streuen sich da, beobachten, achten gut auf die Umstände, kommen zurück und sie sagen, es stimmt, das Land ist wirklich gut und die Früchte, die sind riesig. Wir haben Trauben mitgebracht, die sind wirklich groß. Und dann sagen sie aber auch, aber es gibt auch starke Menschen und große Städte mit hohen Mauern. Und es gibt sogar Riesen in diesem Land. Und dann beginnt das ganze Volk einmal mehr gegen Mose zu murren. Und jetzt kommt Kaleb. Und ich lese 4. Mose 13 ab Vers 30. Und wir lesen hier, und Kaleb beschwichtigte das Volk, das gegenüber Mose murrte und sagte, lasst uns nur hinaufziehen und es in Besitz nehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sagten, wir können nicht gegen das Volk hinaufziehen, denn es ist stärker als wir. Und sie brachten unter den Söhnen Israel ein böses Gerücht über das Land auf, das sie ausgekundschaftet hatten und sagten, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist ein Land, das seine Bewohner frisst. Und alles Volk, das wir darin gesehen haben, sind Leute von hohem Wuchs. Auch haben wir dort die Riesen gesehen, die Söhne Enaks von den Riesen. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Und so waren wir auch in ihren Augen. Und dieses Gerücht wirkt. Das Volk nimmt es auf. Und es gibt jetzt eine Nacht dazwischen, in der das Volk nur murrt und weint und heult und sagt, weshalb sind wir hier, würden wir doch besser in der Wüste sterben. Und dann geht es weiter in Kapitel 14, Vers 4, wieder kommt Kaleb. Da fielen Mose und Aaron auf ihr Angesicht vor der ganzen Versammlung. Sie haben Fürbitte geleistet. Der Gemeinde der Söhne Israels. Und Josua, der Sohn des Nun, und Kaleb, der Sohn des Jephune, von denen, die das Land ausgekundschaftet hatten, zerrissen ihre Kleider und sagten zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israels, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, das Land ist sehr, sehr gut. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Ein Land, das von Milch und Honig überflüht. Nur empört euch nicht gegen den Herrn und fürchtet doch nicht das Volk dieses Landes, denn unser Brot werden sie sein. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen und der Herr ist mit uns. Fürchtet sie nicht. Erstens, Kaleb. Kaleb ist vermutlich eine der Personen, die wir am ehesten kennen von dieser ganzen Liste, die wir haben, hier in dieser aktuellen Serie «Ausgewählt wie». Ich denke, die meisten von euch wissen auch um die Rolle, die Kaleb gespielt hat oder spielt. Ihr habt das vorher schon gewusst, dass er einer dieser 12 Kundschafter gewesen ist und dass er der Kundschafter gewesen ist, der sich ermutigt hat oder vielleicht sogar erdreist hat, gegen das ganze Volk hinzustehen und zu sagen, nein, es ist nicht so, wie ihr das sagt. Er hat an die Verheißung Gottes geglaubt. Er hat sozusagen gestrotzt vor Mut und gestrotzt vor Glauben an die Verheißung Gottes. Und die Verheißung Gottes war klar, die war schon längst da. Gott hatte schon dem Abraham verheißen, dieses Land zu geben. Und zwar genau dieses Land, wo Gott sie jetzt hingeführt hat, von Kadesh Barnea Richtung Norden. Sie standen da und Gott hat das nicht nur Abraham gesagt, sondern Isaac und Jakob und auch Josef hat das gewusst und natürlich Mose. Und das ganze Volk hat gewusst, dass Gott jetzt mit ihnen auf dem Weg ist in dieses verheißene Land. Und das Verrückte ist, die Kundschafter sind zurückgekommen und hatten alle eine Meinung. Das Land ist gut. Es ist genau so, wie Gott es gesagt hat. Es fließt vor Segen über. Da sind riesige Früchte. Das Land selber ist fruchtbar. Und es regnet von selbst. Man muss nicht bewässern. Und so weiter und so fort. Sie haben das gesehen. Und trotzdem haben sie nicht geglaubt. Und auch die Kundschafter, die 10, sie strotzten auch, aber sie strotzten vor Unglauben. Und sie haben gesagt, dieses Land frisst seine Bewohner. Und lasst uns hier auf den Wortlaut hören, ganz spezifisch. Sie haben gesagt, und wir sind in unseren Augen wie Heuschrecken. Wir sind in unseren Augen wie Heuschrecken. Das ist etwas, was der Unglaube immer wieder sagt. Wir sind klein, wir können nichts, wir sind winzig, winzig klein, Heuschrecken, oder? Die sind winzig klein. Wir sind in unseren Augen, es ist ein Selbstbild, das diese Menschen von sich gehabt haben und gemacht haben, die haben das selber kreiert. Wir sind winzig klein, wie Heuschrecken. Und hören wir, und dann projizieren sie das Ganze auch auf die Leute in diesem Land und in ihren Augen waren wir auch wie Heuschrecken. Und dabei haben sie kein Wort mit diesen Leuten gewechselt, vermutlich. Oder? Sie haben da einfach etwas projiziert. Der Unglaube macht klein, macht gering. Und vor allem in den eigenen Augen der Menschen. Und dann kommt Kaleb und der sagt, nein, Gott wird uns das Land schenken. Er wird uns da reinführen. Der Schutz ist von ihnen weggenommen. Und jetzt hören wir, was er sagt. Wir werden sie essen wie Brot. Wir werden sie essen wie Brot. Und wir können das so verstehen, dass Kaleb sehr realistisch gewesen ist und es war ihm bewusst, dass da Widerstand kommen würde. Aber er sagte, dieser Widerstand, der da kommt, der dient uns. Er macht uns stark. Er wird uns helfen zu überwinden. Aber wir können das, er wird uns essen, wir werden sie essen wie Brot auch ganz anders verstehen. Wir können auch verstehen, ja, die essen wir zum Frühstück. Oder? Auch so können wir das verstehen und ich glaube, beides ist richtig. Und das ist der Unterschied. Hier Leute, die strotzen von Unglauben und die sind total pessimistisch und sehen nur Kleines, nur Geringes und sehen sich selber vor allem gering. Und da Kaleb, der viele Dinge wohl realistisch sieht, aber was er weiß, da ist ein großer, mächtiger Gott an ihrer Seite und der wird es tun. Dieser große, mächtige Gott, der wird es tun. Ja, und das ist der Unterschied. Und dann sehen wir am nächsten Tag Kaleb und Josua, jetzt sind sie zu zweit. Sie stehen nochmals vor dieses ganze Volk hin und sagen nochmals, hey, lasst uns da einziehen. Wir wollen doch Gott gehorsam sein. Das ist unser Land, das er uns schenken möchte. Aber das Volk hat seine Meinung gemacht. Es war klar für sie, da gehen wir nicht hin. Das wollen wir nicht. Und wenn Gott nicht hier eingegriffen hätte, dann heißt es auch in der Schrift, dann hätten sie Kaleb und Josua wahrscheinlich gesteinigt, also getötet. Aber Gott hat hier eingegriffen und Gott hat gesagt, ja, ich gebe genau das, was ihr wollt. Ihr werdet zurück in die Wüste gehen und dort sterben. Sie haben also auch empfangen, was sie geglaubt haben, nämlich, dass es besser ist, in der Wüste zu sterben. Und das bedeutete dann für Kaleb und Josua, dass sie mit diesem Volk für weitere fast 39 Jahre in die Wüste gegangen sind und mit diesem Volk in der Wüste umhergezogen sind, weitere Wunder Gottes aber auch gesehen haben und schließlich irgendwann viel, viel später sind sie mit Josua an der Spitze dann in das verheißene Land eingezogen. Aber es war eine neue Generation da. Die Leute, die nicht geglaubt haben, die waren alle gestorben. Und leider ist das immer wieder so, dass Gott Unglaube nur so beenden kann. Aber auf jeden Fall, Kaleb war da. Und dann lesen wir im Buch Josua mehrere Jahre später, wie Josua jetzt das Land verteilt, das sie zum Teil bereits eingenommen haben. Und dann gibt es so eine Schlange, die Leute stehen an, sie wollen ihr Erbstück bekommen. Und wisst ihr, wer zuvorderst steht? Natürlich Kaleb. Er steht zuvorderst. Und er sagt, Gott hat mir versprochen, dieses Hügelland zu bekommen. Jetzt möchte ich das einnehmen. Ich möchte hier raufziehen und die Feinde, die noch da sind, besiegen und mein Erbteil in Empfang nehmen. Ich bin jetzt 85 Jahre, hat Kaleb gesagt, und ich bin noch so fit und so stark wie mit 40 Jahren. Ich kann noch ausziehen, ich kann noch einziehen, alles ist da. Und selbst wenn ich in den Krieg ziehe, dann bin ich noch Richtig, ein ganzer Mann, auch im Kriegsgeschäft. Und Josua hat dem Kaleb dieses Erbe zugeteilt. Kaleb ist gegangen mit dem Stamm Juda. Sie haben dieses Land eingenommen und sie haben unter anderem auch drei Riesen getötet, die dort in diesem Land gewohnt haben und vor denen das Volk so große Angst gehabt hat. Wie gefällt dir die Aussicht, mit 85 Jahren noch so fit und so gesund zu sein? Wie mit 40? Und falls du noch nicht 40 bist, wie gefällt dir die Aussicht, so fit zu sein, wie du jetzt bist? Es scheint mir, dass das so etwas wie ein Zusatz, eine Zusatzgabe war zu dem, was Kaleb eigentlich gemacht hat, nämlich an die Verheißung Gottes geglaubt. So wie also noch ein Tüpfchen Rahmen darauf. Und deshalb war er noch so fit. Aber das bringt mich zu zweitens. Glaube an die Verheißungen. Das Spezielle an Kaleb und was wir von ihm übernehmen können, ist, dass er an dieser Verheißung so unglaubliches Vertrauen investiert hat und dass er einfach für ihn klar war, Gott wird das tun. Und er hat dieses Vertrauen über Jahrzehnte bewahrt. Ich bin mir sicher, er hat schon einige Augenblicke gehabt in diesen 39 Jahren in der Wüste, wo er gedacht hat, jetzt laufe ich schon das 24. Jahr im Kreis in der Wüste. Wird es irgendwann noch zu einem Ende kommen oder wie lange dauert es noch? Oder werde ich vielleicht auch vorher sterben? Aber fast immer hat er wieder die Verheißung von Gott genommen und gesagt, Gott hat zugesagt, wir werden in dieses Land gelangen und ich werde dabei sein. Das hat Kaleb eigentlich ganz fest gewählt. Und so, denke ich, soll es uns gehen. Wir können an den Verheißungen Gottes festhalten. Denn du und ich, wir sind auch ausgewählt, wie der Kaleb. Genau so. Vielleicht müssen wir die Frage klären, was ist genau eine Verheißung? Nun, eine Verheißung ist eine Zusage. Es ist etwas, was Gott verspricht. Zum Beispiel lesen wir in der Bibel, und viele der Verheißungen finden wir auch in der Bibel, wobei es gibt da zwei Ebenen und die möchten wir dann auch miteinander so anschauen. Aber es gibt, zum Beispiel lesen wir in der Bibel im Buch Sprüche, Kapitel 3, Vers 5 und 6. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen sehe nur ihn, so wird er dich richtig oder recht führen. Die Verheißung hier in diesem Vers ist, Gott wird dich recht führen. Stell dir einmal vor, all die vielen Entscheidungen, die du hast. Immer wieder musst du irgendwo Entscheidungen treffen in deinem Leben und du hast irgendwo die Garantie, dass da ein Gott ist, der dich immer wieder in diesen Entscheidungen genau richtig führt. Stell dir mal vor, gerade in Erziehungsaufgaben. Du weißt nicht, wie du in bestimmten Situationen mit deinem Kind umgehen sollst, aber Gott steht dahinter und du weißt, er wird dich richtig führen. Er wird dich leiten und führen da drin. Gottes Zusage ist das. Er wird dich recht führen. Und das entspannt eigentlich, oder? Aber wie das bei vielen Verheißungen, nicht bei ganz allen, aber bei vielen Verheißungen ist, ist es auch hier so. Es gibt Bedingungen dazu. Und hier ist die Bedingung, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn. Also gewichte den Gott und Gottes Zusage höher als das, was du mit deinem Verstand wahrnimmst. Und sieh auf all deinen Wegen, wo immer du gehst, was du tust, wo du stehst, denk daran, Gott ist mit dir. Aber wenn du in einer Beziehung mit Jesus lebst, wenn du mit ihm sprichst, wenn du aufstehst, mit ihm Kaffee trinkst, redest über deinen Alltag, über deine Sorgen, über deine Nöte, alles, was dir begegnet, über deine Freuden, ihm bittest, dich zu kräftigen und all das, wenn du in einem Dialog mit ihm bist und diese Beziehung so lebendig in dir wirkt, dann erfüllst du zum Beispiel diese Verheißungen praktisch automatisch oder diese Bedingungen praktisch automatisch. Und Gott sagt dir zu, ich werde dich richtig führen. Hab keine Angst, ich werde dich richtig führen. Wir haben in der Bibel unzählige Verheißungen. Es gibt Verheißungen für Schutz. Es gibt Verheißungen für Versorgung. Es gibt Verheißungen für Führung und für Leitung. Es gibt Verheißungen für Heilung, auch körperliche Heilung. Es gibt Verheißungen für Entwicklung, Befähigung, Kraft, Stärke. Unglaublich viele Verheißungen sind da. Und wir können sie einfach suchen und finden und dann glauben, dass das Wort Gottes stimmt. Die Bedingungen, wenn es eine Bedingung gibt, die sollten wir dann erfüllen. Aber dann werden wir erleben, wie Gott eben auch wirkt. Und das ist die eine Ebene dieser Verheißungen. Wir nehmen sie aus der Schrift, wir führen sie uns zu und wir erinnern Gott immer wieder an seine Verheißungen und sagen, hey, du hast doch verheißen, dass du uns versorgen möchtest als Familie. Und du siehst, wir stehen jetzt in dieser schwierigen Herausforderung, die Arbeit ist weg, führ uns weiter. Schenk uns neue Arbeit, weil ich weiß, du möchtest, dass wir arbeiten. Oder was auch immer. Und so können wir Gott bei seinem Wort nehmen und wir werden erleben, wie Gott wirkt und eingreift und uns hilft und uns führt und leitet. Die andere Ebene ist die, dass Gott gerade in dieser Beziehung, die du mit ihm pflegst, direkt zu dir kommt und dir Verheißungen zuspricht. Vielleicht, weil du ihn gerade gebeten hast um irgendetwas. Und dann liest du deine tägliche Bibellese und auf einmal liest du einen Vers und du sagst, das ist genau die Antwort auf mein Gebet. Das sind so Verheißungen, die Gott dir direkt zuspricht. Und das kann auch manchmal über andere Menschen passieren. Das muss nicht immer ein Wort Gottes sein. Das kann eine innere, leise Stimme auch sein, die Stimme des Heiligen Geistes. Manchmal sind es Träume, Tag- oder Nachtträume, wo Gott etwas zuspricht, wo Gott eine Vision schenkt. Hey, in diese Richtung soll es gehen. Und diese Dinge müssen sich dann in der Realität und mit Gott in seiner Beziehung prüfen lassen, selbstverständlich. Und natürlich auch am Wort Gottes. Aber diese Verheißungen, die lösen im Gegensatz zu der Verheißung, die wir da aus der Schrift nehmen, direkt etwas aus in uns. Es spricht uns an. Etwas in uns klingt dann an. Hey, das ist Gott, der zu mir spricht. Er kennt meine Not, er kennt meine Situation und das ist die Antwort dafür. Das ist die Zusage. Und solche Zusagen können wir nehmen und in unserem Herzen bewegen, wie wir das wissen von Maria, die Zusage vom Engel Gabriel in ihrem Herz bewegt hat und darüber schwanger geworden ist, oder? Verheißungen sind wichtig, weil Gott durch die Verheißungen sein Wirken in diese Wirklichkeit von unserer Welt bringen will. Und das ist die große Frage jetzt, die ich dir stellen möchte heute Morgen. Kennst du dieses Reden Gottes und hast du Verheißungen, die Gott dir zugesprochen hat und die sich noch nicht erfüllt haben? Gibt es Verheißungen, gibt es Dinge in deinem Leben, die Gott dir irgendwann mal zugesprochen, gesagt hat und die sich noch nicht erfüllt haben? Ich möchte dich ermutigen, egal ob du solche Verheißungen hast, nimm sie wieder auf und wenn du keine hast, bitte Gott immer wieder neu, dir in dein Leben zu reden und dir solche Verheißungen zu geben. Und dann halte sie fest und warte und rechne damit, dass sie in Entstehung kommen. Drittens, Verheißungen sind Wunder im Werden. Kaleb ist uns hier auf jeden Fall ein Vorbild, das wir nachahmen sollten. So stark, wie er an der Verheißung Gottes festgehalten hat, das ist schlicht mustergültig. Und genau aus diesem Grund hat er schließlich auch erlebt, wie sich diese Verheißungen erfüllt haben. Ich möchte noch einmal betonen, was das mit den Verheißungen auf sich hat. Wenn Gott Zusagen gibt, dann möchte er, dass wir sie festhalten. Und dann möchte er diese Verheißung in Existenz bringen, in unser Leben. Und das ungeachtet von den Umständen. Egal welche Umstände da sind, er wird das vollbringen. Ungeachtet von allen Wahrscheinlichkeitsrechnungen. Egal, was wir Menschen sagen über bestimmte Situationen und denken, oh, das ist nicht mehr möglich oder das ist noch nie so passiert, Gott kann das. Er ist Gott. Und sogar gegen die Naturgesetze oder einfach in Zeitraffer der Naturgesetze. Gott kann das. Und dann entstehen eben wirklich Wunder. Dann wird aus Wasser ohne Weinstock und Traube Wein. Oder? Jesus macht das. Oder dann wird aus Brot, die Jesus bekommen hat, ohne dass der Same wieder gesät wird, Korn wächst und neue Brote gebacken werden, in der Hand derjenigen, die es verteilen, mehr Brot. Brot für 5000 Menschen. Dann werden Leute auch gesund. Auch körperlich, aber auch seelisch. Jesus kann das und er möchte das tun. Und das ist sein Wirken, über das wir immer wieder staunen. Gott zeigt sich da drin. Verheißungen sind also im Grunde genommen der Same, den Gott auf unser Herz sät und in unserem Herzen entsteht das Wunder und durch uns entsteht dann dieses Wunder Gottes. Und wenn wir sie aufnehmen und eben daran festhalten, dann passiert es. Es gibt ein paar potenzielle Verhinderer. Der erste ist der Unglaube. Wir haben gesehen bei den Israeliten, sie haben genau das bekommen, was sie geglaubt haben. Sie sind in ihrem Unglauben nicht in die Verheißung Gottes eingetreten und in dieses verheißene Land, sondern sie sind in ihrem Unglauben, haben sie das bekommen, was sie gesagt haben, es wäre besser. Unglaube, also nicht glauben an Gottes Zusage, Gottes Zuspruch, dann fällt das halt weg, oder? Ganz einfach. Und ich denke, manchmal liegt es tatsächlich auch an uns, dass wir lernen, mit Verheißungen überhaupt umzugehen und solche Zusagen als Verheißungen erkennen, also zu erkennen und dann auch entsprechend zu behandeln. Ich bin jetzt seit 36 Jahren ungefähr mit Jesus Christus unterwegs. Und ich habe in dieser Zeit immer wieder erlebt, wie Menschen aufgetreten sind und prophetisch gesagt haben, Erweckung wird kommen. Erweckung wird kommen. Hier im Glarnerland, auch das, ich kenne diese Worte auch, es gibt solche Prophetien, die über Erweckung im Glarnerland sprechen, oder? Und es gibt zwei Arten von Reaktionen, die ich dann immer wieder beobachtet habe. Die einen, die sagen, oh, Erweckung wird kommen, wir freuen uns, Erweckung wird kommen, Gott wird Großes tun unter uns. Und nach zwei Jahren, hä? War mal von Erweckung die Rede? Oder? Und dann gibt es andere, die vielleicht eher so reagieren wie, aha, ja, so wie ich das eigentlich auch formuliert habe jetzt, ah, ich kenne das, oder? Mal schauen, was passiert. Aber ich glaube, die richtige Art, egal mit was für Verheißungen wir es zu tun haben, die richtige Art, mit Verheißung umzugehen, ist zu sagen, Gott, ist das von dir? Und wenn das von dir ist, nehmen wir Erweckung. Jemand kommt und sagt, Erweckung kommt. Wenn das von dir ist, was ist mein Teil da drin? Und dass wir das vor Gott bewegen, mit Jesus über das sprechen und dann uns entsprechend verhalten. Und mit Gott an diesen Verheißungen, die er uns dann bestätigt, vielleicht auch runterbricht, was auch immer, festhalten. Und dann wird etwas passieren. Da bin ich überzeugt. Das Zweite, was ich als schwierig empfinde, ist der Unglaube der Gesellschaft oftmals. Ich meine, wir sehen das bei Kaleb ganz typisch. Kaleb steht vor ein Volk, Tausende von Menschen, und die alle, die wollen nicht das hören, was er zu sagen hat. Und dann steht er so da, und ich weiß das von mir selber. Wir Menschen, wir neigen so intensiv dazu, uns anzupassen. Wir wollen Teil sein von der Gesellschaft, oder? Und wir neigen dazu, uns anzupassen und anzugleichen und sagen, ja, vielleicht haben sie ja doch recht. Schließlich sind sie die Mehrheit und wir leben in einer Demokratie, oder? Aber das sind auch die Herausforderungen, die an uns herankommen. Ich meine, wie gehen wir mit Zeitströmungen um? Wie ist das mit Gender, mit Woke? Wie ist das mit Political Correctness? Oder mit der Umweltschutzbewegung? Wo wir entdecken, dass viele Dinge, die da drin sind, nicht alles, aber viele Dinge, habt ihr das mal mit der Bibel überprüft? Ich möchte euch ermutigen dazu. Schaut mal, was die Bibel zu diesen Dingen sagt. Ich denke, das ist wichtig für unser Verhalten oder für unser Leben. Und dann würden wir uns getrauen, noch etwas zu sagen. Ich glaube, das ist die Herausforderung. Und in der stehen wir, denke ich, heute auch. Aber lasst uns die Zusage Gottes immer wieder höher gewichten und aus der Zusage Gottes Mut schöpfen, hinzustehen und zu sagen, was wir in unserem Herzen glauben. Und ich denke, die dritte Herausforderung für Verheißungen ist, wenn es lang dauert. Das empfinde ich wirklich als schwierig. Und ich meine, Kaleb, er hat irgendwie 38 oder 45 Jahre gewartet, bis seine Verheißung oder diese Verheißung sich für ihn erfüllt hat. Und das ist lange, wirklich lange. Das Längste, was ich erlebt habe, ist eine Verheißung, die ich 1989 bekommen habe, wo Gott mir gesagt hat, ich solle eine Gebets- und Fastenwoche organisieren für Leiter in der Region. Und ich war erst gerade zum Glauben gekommen und ich wusste, ich kannte nicht einmal einen Leiter. Geschweige denn könnte ich erwarten, dass Leiter auf mich hören oder so. Und es hat ziemlich genau 20 Jahre gedauert. 2010 haben wir im Raum St. Gallen die erste Gebets- und Fastenwoche gehabt mit Leiter über 30 Personen. Und dann während 5 Jahren war ich dabei, habe immer diese Fastenwoche geleitet und die geht jetzt noch weiter, jetzt auch, wenn ich da bin, halt ohne mich. Und in dieser Fastenwoche begegnen Leiter einander und sie suchen Gott. Und Gott hat diese Verheißung 20 Jahre lang gewartet, bis er sie erfüllt hat. Aber er hat sie erfüllt. Er ist treu. Wir haben das auch gehört im Lobpreis. Gott ist treu. Wo brauchst du Gottes Eingreifen? Wo brauchst du seine Zuwendung? Was wünschst du von ihm? Rede mit Jesus. Bitte um seine Zusage. Bitte um seine Verheißung, dass er zu dir spricht durch das Wort oder durch seine, oder beides, durch seinen Geist und das Wort. Und dann halte fest, denn du bist ausgewählt wie der Kaleb, um Wunder in dieser materiellen Welt hineinzubringen. Amen.